Hallo, mein Name ist Thorsten Devi. Ich bin der Entwickler und Co-Autor des Films Sumuru, den ihr euch hier gerade in der DVD-Version anseht. In diesem Audio-Commentary werde ich versuchen, euch ein bisschen mehr über den Hintergrund und über die Dreharbeiten zu erzählen. Fangen wir mal damit an, dass, wie ihr jetzt auf dem Bildschirm sehen könnt, der Film ja Sax Rohmer Sumuru heißt. Sax Rohmer war ein Autor, der unter anderem auch die legendäre Figur Fu Manchu erfunden hat. Sumuru war sozusagen die weibliche Variante davon, eine orientalische Gangsterchefin, die versuchte, die Welt zu übernehmen. Wir haben davon wirklich nur den Namen genommen und eine völlig neue Geschichte drumherum gestrickt. Und Tatsache ist, Sumuru klingt einfach cool. Angefangen hat eigentlich alles mit diesem Projekt, dass ich persönlich den Produzenten Harry Alan Towers ganz gut kenne. Der ist mittlerweile über 80 und ist eine Legende in seinem Gebiet. Der produziert seit den 50ern Filme, hat auch viele Sachen gemacht, die man kennt, wie zum Beispiel die Fu Manchu-Filme mit Christopher Lee in den 70er Jahren und in den 60er Jahren. Und eines Tages saßen wir zusammen bei Tandem Communications im Besprechungsraum und wir machten uns Gedanken, was wir denn für neue Filme machen könnten. Und irgendwann sagte ich, ich würde gerne Fu Manchu machen. Und er sagte, es tut mir leid, die Rechte habe ich bereits anderweitig vergeben. Und dann sagte ich, naja, aber du hast ja noch diese weibliche Variante gehabt, Sumuru, was ist denn damit? Und er sagte, glaubst du, dass sich jemand für sowas interessiert? Und ich habe gesagt, naja, man muss einfach gucken, ob man den richtigen Ansatz findet. Wenn man das so als Weltraum-Fantasy-Abenteuer macht, könnte das gehen. Und er meinte, du, schreib doch mal was zusammen als Idee, das habe ich getan. Dann hat ein kanadischer Autor, Peter Jobin, das erste Skript geschrieben. Da hatten dann sowohl das Network als auch die Firma, die in Südafrika den Film drehen sollte, einige Vorbehalte. Und man hat mich dann gebeten, eine neue Fassung zu erstellen, die diese Sorgen reflektierte, die man vorher hatte. Und meine Fassung ist dann auch verfilmt worden, die schauen wir uns gerade an. Und man kann hier zum Beispiel schon sehr schön sehen, was mir sehr wichtig war. Unsere beiden, ich nenne sie mal nur in Anführungsstrichen Helden, sind eigentlich keine typischen Helden. Sie tragen normale Klamotten, sie haben keine Uniformen, sie haben keinen Rang, sie sind keine Captains, keine Commanders, sondern sie sind einfach zwei Typen, die das Glück gehabt haben, nach einer großen Katastrophe übrig zu bleiben und jetzt versuchen, irgendwie zu Rande zu kommen. Es war mir dabei sehr wichtig, nicht die Klischees, die man sonst hat, auch aus Star Trek und Star Wars, da nochmal abzufeiern. Deswegen werdet ihr auch sehen, dass Jake und Adam zueinander keine Rangfolge haben. Es ist nicht so, dass einer wichtiger ist als der andere oder dass einer der Chef ist oder sonst irgendwas. Es sind zwei Freunde, die zusammenarbeiten. Ja, hier ist die Absturzsequenz, die ist gemacht worden in einer Mischung aus Computergrafik von der Firma Framework und auch tatsächlich mit echten Modellen. Also ihr werdet auch gleich ein echtes Modell des Raumschiffs zu sehen bekommen. Das wird ja heute mal seltener noch gemacht. Diese Szenen wurden übrigens ganz am Schluss gedreht und die Tatsache, dass Michael Shanks da eben ein bisschen schläfrig aussah am Anfang, ist kein Zufall. Es war der letzte Drehtag und er war wirklich sehr, sehr müde. Ja, hier sieht man auch im Dialog, ich wollte, dass die Leute auch reden, wie normale Menschen reden. Ich wollte nicht, dass sie ständig sagen, Commander, Einstiegswinkel bei 30%, die Vektoren sinken oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach, dass der Zuschauer sich mit den Jungs identifizieren kann. Das sind zwei ganz normale Kerle. Ja, also nachdem wir, um darauf wieder zurückzukommen, nachdem wir das Drehbuch hatten, mit dem dann auch RTL 2 zufrieden war, haben wir natürlich uns erstmal ums Casting gekümmert und das war von Anfang an klar, wir brauchten eine deutsche Hauptdarstellerin, das war Teil des Vertrages. Da fiel uns für die Rolle der Sumuru eigentlich nur Alexandra Kamp ein, weil sie nicht nur sehr populär ist, sondern auch sehr groß, sehr statuesk und sehr amazonenhaft gebaut. Ich denke mal, auch Eva Habermann oder Bettina Zimmermann sind tolle Schauspielerinnen, aber sie sind einfach nicht groß genug, nicht stark genug für so eine Rolle. Und dann wollten wir für die männliche Hauptrolle jemanden haben, den die Science-Fiction-Fans kennen. Wir wollten, und das war auch ganz klar unser Mandat, wir wollten jemanden finden, bei dem die Science-Fiction-Fans sagen, das gucke ich mir an, das spielt einer mit, den ich mag. Es hätte also jemand sein können aus Andromeda, jemand aus Star Trek, es hätte auch jemand aus einem Science-Fiction-Kinofilm sein können. Wir hatten dann eine sehr kurze Liste, das waren 4 oder 5 Leute, wo wir gesagt haben, die kann ich mir in der Rolle vorstellen. Die sind auch bezahlbar. Ich meine, klar, wir hätten natürlich gerne jemanden wie Ewan McGregor aus Star Wars gehabt, den kann man sich nur nicht leisten. Also wir hatten da noch ein paar Leute gehabt, wo wir sagten, auch die sind bezahlbar und die haben vielleicht auch die Zeit. Gerade bei Schauspielern, die in Fernsehserien mitspielen, ist ja das Problem, dass man sie erwischen muss zwischen den Dreharbeiten von 2 Staffeln. Wir haben dann auch als erstes Michael Shanks angefragt, weil wir wussten, dass wir die Produktion mit RTL 2 machen und dass Stargate da unglaublich erfolgreich ist. Und man siehe, Er las das Skript und sagte nach 2 Tagen sofort zu. Damit hatten wir also dann Alexander Kamp und Michael Schenk gecastet. Und der Rest wurde dann aus Südafrika heraus gecastet, unter anderem auch Terence Bridget, den wir jetzt hier gerade sehen. Wenn ihr übrigens auch mal auf den englischen Tontrack umschaltet, wenn ihr diese DVD schaut, war an dieser Stelle ein kleiner, ironischer Querverweis zu Stargate, als Jake sagt, there's got to be an easier way to travel from one planet to another. Das bezieht sich natürlich auf das Stargate. Das ist im Deutschen jetzt etwas verloren gegangen. Generell muss ich allerdings sagen, die deutsche Synchronisation ist ohne Fehl und Tadel. Sie bringt die Lässigkeiten im Dialog sehr gut rüber und sie ist auch allgemein sehr verständlich und sehr unterhaltsam, wie ich finde. Jetzt kommt eine Parodie, oder Parodie kann man nicht sagen, aber es jetzt folgt eine weitere augenzwinkernde Referenz, und zwar in diesem Fall zu Star Trek, zu Pille McCoy. Auch da kann man im Original sehr schön hören, dass Michael Shanks sogar den Südstaaten-Akzent von DeForest Kelly sehr schön nachmacht. An dieser Stelle muss ich sagen, dass die südafrikanischen Schauspieler auch durch die Bank fantastisch waren. Also hier Terence Bridget, der übrigens ein bisschen aussieht wie Craig Charles, der Hauptdarsteller aus der britischen Science-Fiction-Sitcom Red Dwarf, ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob alle, die diesen Film sehen, meine Meinung teilen. Ich finde ihn grandios. Und hätte ich vorher gewusst, wie gut er ist und wie witzig er ist, hätte ich ihm noch viel mehr lustige Sprüche gegeben. Aber ich denke, er ist auch so ganz gut mitgekommen, wie wir jetzt auch hier wieder hören können. Ja, Planet der Affen natürlich musste auch noch parodiert werden. Es kommen auch noch ein paar weitere In-Jokes. Naja, nachdem wir also das Drehbuch hatten und die Besetzung stand, haben wir uns überlegt, wo sollten wir drehen. Und da kamen wir relativ schnell auf Südafrika, weil Südafrika nicht nur die Landschaften hat, die, wie man hier auch sehr schön sehen kann, mit Hilfe eines Gelbfilters glaubwürdig als fremder Planet durchgehen, sondern in Südafrika hatten wir auch eine sehr starke Wettersicherheit. Wir haben von morgens bis abends Sonne, es ist immer trocken. Das ist natürlich für die Bevölkerung nicht so doll, aber für Dreharbeiten ideal. Und dann stand also relativ bald fest, dass wir es in Südafrika drehen würden. Und wir haben da unten eine Produktionsfirma angesprochen, Doe Productions, die sehr gute Arbeit daran geleistet haben, das Ganze zu organisieren. Und die uns auch den größten Teil der anderen Schauspieler dann angeheuert haben. Was noch ganz interessant war, war halt an Südafrika die Tatsache, dass wir keine Zeitumstellung hatten, weil wenn wir jetzt in Amerika gedreht hätten, wäre 9 Stunden Zeitunterschied gewesen. Man konnte also tatsächlich dann auch live mit der Produktion da unten telefonieren, wenn es Probleme gab. Das machte das Ganze sehr viel einfacher. Und ich muss ganz offen gestehen, ich würde jederzeit in Südafrika wieder drehen. Es ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Die Crew hat sich wahnsinnig reingehängt. Jeder hat wirklich sein Bestes gegeben, vom Kabelträger bis zum Kameramann. Und auf den Kameramann, den Italiener Giulio Bicari, sind wir genauso wie auf den Regisseur Daryl Root gestoßen, quasi im Doppelpack. Weil wir Leute suchten, die sich da unten auskennen, die da unten mit Crews gearbeitet haben. Daryl Root ist einer der wenigen südafrikanischen Regisseure, der auch international bekannt ist. Der hat unter anderem den Film gedreht Cry the Beloved Country, ein ganz wichtiges Anti-Apartheid-Drama. Und ich hatte einen Film von ihm gesehen, der bis heute noch nicht veröffentlicht ist. Den hatte man mir mal zugeschickt. Der hieß Diamond Cut Diamond. Das war ein Actionfilm mit Gary Daniels und Eva Habermann. Und in diesem Film ist mir einfach aufgefallen, dass der mit mittelgroßen Budgets sehr beeindruckende Filme drehen kann, sehr gut Action drehen kann, einen hervorragenden Kameramann hat, eben Giulio Bicari. Und in dem Film spielt auch Eva Habermann zum Beispiel mit. Und da habe ich dann gleich gesagt, wenn wir einen Regisseur haben wollen aus Südafrika, würde ich persönlich, ich kann diese Entscheidung natürlich nicht alleine treffen, ich kann nur meine Meinung dazu abgeben, aber ich finde Daryl Root ganz toll. Und daraufhin haben wir mit ihm gesprochen, er hat sich das Skript durchgelesen und hat gesagt, wow, das möchte ich gerne machen, was seine Produzentin sehr verwundert hat, die nämlich erst gedacht hat, das ist eigentlich nicht so Daryls Stoff. Naja, und dann haben wir das in Südafrika vorbereitet. Es gab dann noch viele Kameratests, um die Farbchoreografie von Sumuru festzulegen. Wir haben uns von Anfang an überlegt, dass wir mit Filtern arbeiten, um dem Planeten ein bisschen fremden Look zu geben. Und da gab es dann diverse Bänder, die hin und her geschickt wurden zwischen Afrika und Deutschland, bis wir uns dann auf diesen leichten gelblich-orangen Stich geeinigt haben, der so ein bisschen so auch diesen Wüstenplaneten-Touch halt hat. Sumuru ist, das ist nicht zu übersehen und auch kein Geheimnis, keine großbudgetierte Produktion. Er hat ein solides Budget gehabt für einen für einen Film dieser Größenordnung. Und natürlich greift man dann auf viele Tricks zurück, man greift auf bestehende Sachen zurück. Und wie im Fall eines Erdbebens hier, schüttelt man kräftig die Kamera. Das hat man schon bei Raumschiff Enterprise in den 60ern so gemacht. Und wie man sieht, funktioniert es ja immer noch ganz gut. Es wurde also in Südafrika gedreht. Das ist jetzt an die, wenn ich diesen Audiokommentar spreche, ist es schon anderthalb Jahre her. Die Dreharbeiten dauerten ungefähr 5 Wochen und dann gab es noch ein paar Tage, in denen dann kleinere Nebenaufnahmen noch nachträglich gemacht wurden und sogenannte Inserts und Pickup-Shots. Und die Produktion verlief eigentlich relativ glatt. Wir hatten keine größeren Probleme gehabt. Mit der einzigen Ausnahme, dass man mich anrief, ungefähr nach 2 Drehwochen und sagte, Thorsten, der Film wird zu kurz. Das ist übrigens gerade ein digitales Mudpainting gewesen, dieses Haus, was er da gesehen hat und auf das er jetzt zurennt. Man entschuldige die kurze Unterbrechung. Und das Haus, in das er dann reingeht in der Nahaufnahme, warten wir einen Augenblick, das ist das digitale Mudpainting nochmal aus der Nähe. Und jetzt haben wir es gleich ein reales Haus. Das ist real, nur die Streben vorne sind digital. Und das ist ein altes burisches Nationalmonument. Das ist also noch aus dieser Apartheid-Vergangenheit der Südafrikaner. Da haben wir diesen Tempel aufgebaut. Das hätten wir als Set so nie bauen können. Das war perfekt für unsere Bedürfnisse und es ist besser als alles, was wir in einem Studio hätten errichten können. Insofern waren wir sehr froh, dass wir das benutzen konnten. Und dieses kreisförmige Loch in der Mitte war ideal für das Auftauchen der Schlange. Also insofern ein wirkliches Gottesgeschenk und der Typ, der die Drehorte ausgesucht hat, hat da wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Hier sehen wir jetzt das erste Mal Alexandra Kamp und ihre Gegenspielerin Simona Levin, die wirklich mit sehr viel Schmalz und sehr viel Charme ihre Rolle als Bösewicht, als weibliche Bösewicht ausgefüllt hat. Und gut, ja, es ist wirklich großes Comicbook, muss man ihr wirklich lassen. Also Simona ist in der Beziehung sehr klasse, sehr überdreht, sehr, wie man im Englischen sagt, over the top. Zurück zur Produktionsgeschichte. Wir haben dann also in Südafrika gedreht und man rief mich nach 2 Wochen an und sagte, das ist alles ganz gut und schön, das Problem ist nur, wir haben zu wenig. Und ich sagte, wie zu wenig? Und sie sagten, der Film wird zu kurz. Und ich sagte, ja, aber das Drehbuch ist doch 96 Seiten lang, das reicht doch. Im Normalfall 96 bis 100 Seiten ist nur Standard-Drehbuchlänge. Und die sagten, ja, aber die Szenen laufen so schnell ab, dass es tatsächlich ein bisschen zu kurz wird. Und dann bat man mich, ob ich eine Woche vor Ablauf der Dreharbeiten doch nochmal ein paar Szenen schreiben könne, nur mit Nebenfiguren, weil die Hauptfiguren waren ja anderweitig beschäftigt, und alles an den bekannten Drehorten. Und daraufhin habe ich nochmal ein paar Szenen während der Dreharbeiten geschrieben, quasi zum Auffüllen, um den Film auf die Standardlänge von 90 Minuten zu bringen. Die werde ich auch im Laufe dieses Films dann noch zeigen und werde darauf hinweisen, wenn wir solche Szenen haben. In dieser Szene sehen wir schon im Hintergrund Casey B. Dolan stehen. Das ist die Leibwächterin von Alexandra Kamp, alias Sumuru. Wir hatten uns für die Rolle eigentlich eher eine naive Blondine vorgestellt und waren überrascht, als die Südafrikaner diese junge und sehr, sehr attraktive Frau casteten. Und das hat sich dann auch als mehrfacher Vorteil herausgestellt, denn Casey B. Dolan ist nicht nur bildhübsch, wie man auch da wieder links sehen kann, sondern ist auch in Südafrika von der FHM zur sexiesten Frau Südafrikas gewählt worden, hat eigene Pop-Karriere, eine phänomenale Webseite, die ich jedem nur empfehlen kann. Und vor allem, sie ist ausgebildete Karatekämpferin und hat Südafrika in mehreren Karateturnieren vertreten, was bedeutete, dass sie all diese Sequenzen, die wir hier sehen, komplett selber machen konnte. Sie brauchte keine Stuntfrau. Sie ist exzellent, was Martial Arts angeht. Und es ist schade, dass man diese Szenen jetzt geschnitten sieht, weil wenn man die Mastershots von den Dreharbeiten gesehen hat, wo also die ganze Kampfsequenz in einem Rutsch gezeigt wird, kann man sehen, dass sie das perfekt einstudiert hat und dass da gar keine Schnitte notwendig waren. Die konnte die gesamte Kampfsequenz in einem Rutsch machen. Das ist jetzt leider hier nicht annähernd so beeindruckend, wie das in der Gesamtübersicht war. Also Casey war eine echte Entdeckung und ich muss sagen, hätten wir vorher gewusst, dass wir so eine tolle Schauspielerin für die Rolle bekommen, hätten wir die Rolle erheblich größer noch gemacht. Ja, hier ist die Digitalschlange. Auch die ist bewusst Comicbook-artig gehalten. Wir wollten ein Fantasy-Abenteuer machen, keinen Horrorfilm. Deswegen gibt es jetzt auch hier keine abgerissenen Glieder oder keine Blutströme oder sonst irgendwas, weil wir wollten, dass es auch familienfreundlich ist. Es ist ja auch für RTL 2, für die Primetime, da kann man natürlich nicht sehr blutrünstig werden. Ja, warum Sumuru jetzt allerdings eine Reitgerse in der Hand hat, ich weiß es nicht. Das ist das Geheimnis des Requisiteurs in dem Fall gewesen. Man darf sich übrigens nicht wundern, was Alexander auf dem Kopf trägt, ist größtenteils eine Perücke. Solche Haare hat, glaube ich, niemand auf diesem Planeten. Ja, die Kostüme sind natürlich sehr, wie man sieht, sehr offenherzig. Und man kann natürlich akkurat sagen, ist es glaubwürdig, dass eine Gesellschaft, die nur aus Frauen besteht, sich so herausputzt? Tatsache ist aber natürlich, sie tun es ja nicht für sich selber, sie tun es für das Publikum, es ist ein Film. Und da muss man einfach sagen, es hätte niemandem Spaß gemacht, wenn die Mädels in schlabbrigen Overalls rumgelaufen wären. Und die Schauspielerinnen haben die Kostüme geliebt, mit zwei Ausnahmen, die ich später dann auch noch zeigen werde. Nun gut, wir haben also dann damals den Film gedreht in Südafrika. Vor Ort war dann auch Frank Wegehoff, unser Special Effects Supervisor, der dafür gesorgt hat, dass natürlich die ganzen Spezialeffekte im Nachhinein noch gut eingearbeitet werden können. Ihr habt gerade eben schon die Schlange gesehen, ihr habt die Weltraumszenen gesehen, es kommen noch ein paar. Und Framework hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Auch wieder auf diesem Level, dass die Frage ja nicht war, macht es so realistisch wie bei Starship Troopers, sondern der Punkt war, macht es bunt, macht es exotisch, macht es unterhaltsam. Wir haben Sumuru angepriesen von Anfang an als Fantasy-Abenteuerfilm und nicht als Science-Fiction. Es geht hier nicht um wissenschaftliche Akkuratesse, es geht nicht darum, könnte sich eine solche Frauengesellschaft soziologisch glaubwürdig so entwickeln. Uns ging es tatsächlich zu sagen, das ist Fun. Das bedeutet nicht, dass man Unsinn schreiben kann oder dass man schlechte Dialoge macht oder sonst irgendwas. Ich denke, Unterhaltung rechtfertigt nicht schlechtere Qualität. Ich denke, es bedeutet nur, dass man nicht ganz solche starken Restriktionen hat und auf nicht so viele Sachen achten muss und nicht so viel Ballast mit sich rumträgt. Ich musste zum Beispiel jetzt nicht wissenschaftlich erklären, wie diese Shuttle genau fliegt, was für einen Antrieb das hat und so. Und das macht es auch ganz angenehm. Also man merkt auch an den Dialogen, dass auch die Personen nicht versuchen, wie bei Star Trek, mit sehr viel Techno-Babble sich durchzufuschen und dem Zuschauer etwas zu suggerieren, was gar nicht da ist, indem man lauter Wörter verwendet, die keiner kennt. Ich wollte gerade dieses Erdgebundene. Die Leute reden, wie Leute heute reden. Zumindest Jake und Adam, denn sie kommen ja quasi von uns. Das sieht man jetzt auch in dieser Szene wieder sehr schön. Jake ist immer der, der eigentlich reagiert, wie eine normale Person reagiert, die in so eine unglaubliche Situation geworfen wird und der einfach nur sagt, verdammter Mist, ich habe hier doch eigentlich nichts verloren. Was tue ich hier? Und da fehlt eben völlig dieser heroische Elan, den die Figuren immer in anderen Science-Fiction-Serien haben. Aber das war bewusst so gewollt. Hier sehen wir auch wieder einer der Leistungen der Pyrotechniker vor Ort. Die haben auch sehr, sehr gut gearbeitet. Halt die Klappe. Haben wir das nochmal irgendwann jemals in Star Trek, Star Wars oder Stargate gehört? Oh, bei Stargate vielleicht. Das möchte ich nicht bestreiten. Ich bin selber ein sehr großer Fan davon und muss sagen, es war natürlich für mich auch ganz toll, dass wir Michael Shanks, also jemanden wirklich von Stargate, bekommen haben für diesen Film. Das hatten wir uns ehrlich gesagt nicht erhofft. Er ist ja auch mittlerweile verheiratet mit Lexa Doig aus Andromeda. Das war er bei den Dreharbeiten eigentlich damals noch nicht und er war auch damals allein in Südafrika. Also er ist alleine dahin gekommen, weil Lexa natürlich gerade die neuesten Episoden Andromeda drehte. Er setzte ja damals bei Stargate gerade aus. Hier kann man auch sehr schön sehen, dass durch den gelben Filter natürlich nach der Farbenlehre der Himmel dann entsprechend grün wirkt. Hier kann man wieder auch sehr schön sehen, dass die Kostüme natürlich zum Teil auch nicht sehr praktikabel sind. Zum Beispiel Alexandras Kostüm, sehr frech, sagen wir mal. Aber zum Beispiel der Mantel würde natürlich in der Wüste, wie man ja da auch sieht, eigentlich permanent nur staubig sein und dreckig sein und in der Erde rumwühlen. Aber wir haben eben gesagt, es geht darum, dass es gut aussieht. Und es geht nicht darum, ob Leute wirklich so leben würden. Sie übrigens, die Chefin der Schlangengarde, das kann man sich kaum vorstellen, das sieht man nur bei einigen Behind-the-Scenes-Shots, hat ein fantastisches Lachen und ein unglaublich sympathisches Gesicht und sie sieht da so unglaublich böse aus. Leider gibt es keine Chance, dass sie mal zeigen kann, dass sie ein unglaublich fröhliches und offenes Naturell hat. Und wie gesagt, ihr Lachen ist einfach phänomenal. Die Kostüme sind übrigens durch die Bank nicht aus Metall, was man da sieht. Das wäre auch bei der Hitze in der Wüste überhaupt nicht möglich gewesen. Die sind aus Latexgummi. Und das Latexgummi wird auch an einigen Stellen unter anderem von Simona Levin sehr beansprucht, wie wir später noch sehen werden. Wie gesagt, Sumu hat nichts mit den Buchvorlagen von Sex Romare zu tun und auch nichts mit den beiden Filmen, die in den 60ern vom gleichen Produzenten von Harry Allen Towers gedreht wurden. in denen Charlie Eaton, das Mädchen, was in Goldfinger Gold angemalt wird, die Hauptrolle spielte. In diesem Film spielt übrigens die männliche Hauptrolle, also die Rolle, die Michael Shanks hier spielt. Die hatte in den 60ern George Nader inne, den man eigentlich nur noch kennt, weil er in 8 Filmen Jerry Cotton war. Hier kommt wieder ein sehr schönes Beispiel für die Umdrehung der Geschlechter, dass die Frauen die Männer für die Schwächlinge halten. Also das war mir auch sehr wichtig, dass man sehr ironisch einbaut, dass die Frauen immer der Meinung sind, die Männer taugen eigentlich nichts und wenn die Frauen nicht alles in die Hand nehmen, ist es eh für einen Eimer. Deswegen gehen sie auch so grob mit den Männern um, wie man hier sieht. Also diese 2 Sumro-Filme, die es in den 60ern gab, das waren mehr Abenteuer-Action-Filme, das ging eher so in die James-Bond-Richtung und das hatte auch schon nicht mehr viel mit den Romanen zu tun. Die spielen nämlich in den 30ern und wir haben uns dann gedacht, die Romane kann man auch so heute gar nicht mehr machen, die sind sehr asiatenfeindlich und sehr überholt und wir dachten uns, aber die Idee einer exotischen Herrscherin ist eigentlich sehr schön und eigentlich ist es auch nur das, was wir übernommen haben. Hier haben wir jetzt eine dieser Szenen, die ich nachgeschrieben habe, während der Dreharbeiten noch, um den Film etwas zu verlängern. Man sieht auch, da wurde kein Drehort für gebraucht, da konnten die einfach kurz in die Wüste gehen, das drehen. Es sind 2 Figuren, die nicht Hauptfiguren sind und dadurch konnte man das einfach mal schnell einordnen. Es ist nur leider so, dass es den Film einfach ein bisschen aufhält. Man merkt, die Dynamik des Films wird ein bisschen langsamer durch diese Szenen. In diesem Fall bin ich aber eigentlich ganz froh, weil, wie gesagt, nicht nur Casey B. Dolan sehr gut ist und auch der Schauspieler des Jungen. Ich bin normalerweise der Erste, der Kinder in Drehbüchern hasst und eigentlich nicht gerne mit Kinderschauspielern zu tun haben möchte. Aber der Junge ist wirklich glaubwürdig und gut. Erinnert mich ein bisschen an das Feral Kid aus Mad Max 2. Aber in diesem Fall muss ich sagen, die Szene ist gut gelungen, weil sie die Bindung zwischen Will und seiner Schwester sehr schön zeigt. Und das ist ein ganz elementarer Bestandteil später, wenn Duff stirbt. Wir müssen ja diese Beziehung zwischen den beiden glauben. Sonst können wir auch Wills Entsetzen, als seine Schwester stirbt, nicht glauben. Und dazu ist diese Szene eigentlich sehr gut. Und insofern also, es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile, aber unterm Strich hat mir das ganz gut gefallen, dass wir das noch eingearbeitet haben. Natürlich, bei so einem Film sind nicht alle Szenen so, wie man sie haben will. Hier zum Beispiel dieses digitale Mudpainting des Amazonendorfes. Da habe ich persönlich gesagt, das hatte ich mir ein bisschen epischer, ein bisschen größer, ein bisschen belebter gewünscht. Kann man nicht immer alles so kriegen. Die Struktur dieser Hütten, die basiert übrigens wirklich auf afrikanischen, man möchte fast sagen architektonischen Traditionen. Es gibt viele afrikanische Stämme, die aus Zweigen sich solche domförmigen Hütten bauen. Da haben sich dann die Produktionsdesigner dran orientiert. Es wurde im Studio eine große Hütte gebaut. Die wurde dann immer umgebaut und anders eingerichtet für die verschiedenen Szenen. Das werden wir gleich noch sehen. Immer wenn wir eine andere Hütte sehen, ist es im Prinzip immer dieselbe. Die sind dann auch sehr schön mit kleinen Details eingerichtet und so weiter und so fort. Also da haben sich auch da wieder die Requisiteure sehr viel Mühe gegeben. Und der große Scheinwerfer, der außen zur Beleuchtung aufgebaut war, der wurde halt langsam gedreht, dass dann immer diese Schatteneffekte in den Raum fallen. Das sieht man auch später auch nochmal, wie dann so die Lichtreflexe in den Raum spielen. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Studios, bei denen wir gedreht haben, die Studios der Produktionsfirma New World. Die wurden dann angemietet und da wurde das Ganze dann aufgebaut. Wobei wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass der größte Teil von Sumuru on Location an echten Drehorten gedreht wurde, weil es dann einfach ein bisschen glaubwürdiger aussieht. Ja, hier kommt etwas, da ist der Text ein bisschen gekürzt worden. Er erwähnt hier Krypton und ich weiß nicht, die größeren Science-Fiction- und Comic-Fans unter euch werden den Querverweis verstehen. Die nicht so ernsten Fans werden es nicht tun, das finde ich ein bisschen schade. Krypton, Supermans Heimatplanet. Wir wissen alle, der ist kurz nach seiner Geburt vernichtet worden, der ist mit einer Rakete geflohen. Und in meinem Originalskript stand auch drin, dass Jake sagt, "Do you remember what happened to Supermans home planet Krypton?" Ich weiß bis heute nicht, warum dieser Hinweis auf Supermans home planet rausgefallen ist, warum es nur noch Krypton heißt. Aber so ist es gedreht worden und so ist es jetzt auch im Film. Hier kann man wieder sehr schön sehen, wie bei solchen Filmen dann durchaus auch mal, wo notwendig wird, Geld gespart wird. Dieser Mad-Scanner ist nichts anderes als ein zusammenklappbarer Wecker mit Digitalkalender. Da ist also nichts Besonderes dran. Der ist auch nicht für den Film designt worden, was aber völlig in Ordnung ist, weil man ihn auch nie wirklich aus der Nähe sieht. Und insofern, warum sollte man da Stunden damit verbringen, den extra zu bauen? Ich denke mal, das ist eine Tradition, die geht zurück auf das Bügeleisen bei Orion und auf die Salzstreuer bei Star Trek. Das ist, glaube ich, völlig legitim auch. Da wurde jetzt in meinen Augen der Raum ein bisschen zu heftig geschüttelt. Ich finde, da hat der Kameramann ein wenig übertrieben. Wir haben versucht, das noch digital ein bisschen zurückzufahren, aber leider, das sah jetzt ein bisschen arg wild aus. Das geben wir auch offenen Herzens zu. Die Tatsache, dass wir übrigens auch keine neuen Worte erfunden haben, also Sie reden ja von 6,9 auf der Richterskala, das ist ja eine Skala, die wir auch heute verwenden, das war mir sehr wichtig. Ich fand es immer ein bisschen aufgebauscht, wenn man bei Serien wie Kampfstein Galactica Begriffe verwendet hat, ja, wir brauchen jetzt noch 3 Klicks, um dann in 5 Rels bei weiß nicht was und hast nicht gesehen zu sein. Das ist so Pseudo-Science-Fiction, die eigentlich keine nachvollziehbaren Grund für mich hat. Ich denke, warum sollten die Leute nicht so reden, wie sie reden? Ein Kilometer hieß auch vor 100 Jahren ein Kilometer und wird vermutlich in 100 Jahren auch noch ein Kilometer heißen. Also insofern finde ich das ganz in Ordnung, dass wir da gesagt haben, wir behalten die Sprache bei, die man auch heute hat, damit auch ein Normalzuschauer sich damit wohlfühlt. Ja, hier sagt natürlich Duff, dass die Königin badet. Das stand auch im Skript so drin, weil ich dachte, sie würden eine Badewanne bauen. Dann stellte ich aber fest, sie haben eine Dusche gebaut. Hätte man natürlich, wenn man in dem Augenblick vor Ort gewesen wäre, und ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Südafrika, hätte ich gesagt, schreibt die Zeile kurz um, sagt, wenn die Königin geduscht hat. Ist aber, glaube ich, in dem Fall auch kein großes Drama. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie weit darf man bei solchen Produktionen gehen? Und es war ganz klar, Alexandra hat sich eine sogenannte No-Nudity-Clause in ihren Vertrag schreiben lassen. Das heißt, keine Nacktszenen, was völlig in Ordnung ist. In Hollywood übrigens auch totaler Standard ist. Und es war ja auch für diese Szene jetzt hier nicht nötig. Wir sind, und übrigens für die Leute, die sich jetzt sowas fragen, ja, Alexandra hat exakt unter der Bildkante einen Badeanzug angehabt. Und wir sind allerdings natürlich bei der Szene, die jetzt kommt, in der Nahaufnahme ihres Rückens, genauso weit gegangen, wie wir gehen konnten, ohne ihren Vertrag zu brechen. Und ich glaube nicht, dass Michael Shanks irgendein Problem hatte, bei den Dreharbeiten da zuzugucken. Sie sollte übrigens, nachdem sie aus der Dusche kommt, ein extrem durchsichtiges, hauchdünnes Nichtskleidchen tragen, wenn ich das mal so sagen darf. Und da hat Alexandra Kamp, ich dachte schon, als ich die Zeichnungen dieses Kleids sah, dachte ich, wie soll die das tragen? Das ist doch das ist doch nichts. Und auch tatsächlich sagte dann Alexandra am Drehort, das kann ich nicht tragen, dann bin ich schlichtweg nackt. Und daraufhin hat man dann ganz kurzfristig am Drehtag noch so einen Blumenbikini zusammengeschnitten. Und das ist das, was sie jetzt da trägt. Der macht natürlich ihr Dekolleté nicht weniger attraktiv und ich behaupte mal, es gibt diverse Sequenzen, wo man Schwierigkeiten hat, ihr in die Augen zu gucken, wenn ich das mal so sagen darf. Auch bei der Kleidung, wie ihr seht, ganz stark darauf geachtet, möglichst sehr irdisch zu bleiben. Er trägt Cargo-Pants, er trägt normales Armeeunterhemd, keine Uniform, nichts Außergewöhnliches, nichts seltsam geschneidert. Seine Waffe, die war ursprünglich erfunden worden, so als sehr starke Fantasy-Waffe, sehr rund, sehr bunt, mit vielen Schläuchen, Ecken und Kanten. Da haben wir gesagt, nein, es muss eine ganz einfache Air-Technologie sein. Es muss eine simple Weiterentwicklung dessen sein, was wir heute kennen. Und darum hat man eher jetzt so eine Waffe genommen, die aussieht wie eine 45er Magnum mit Aluminium-Aufsatz obendrauf, was es wahrscheinlich auch war. Übrigens für eine Königin, die eine Waffe beherrscht, ist sie sehr unvorsichtig, so ein Ding innerhalb eines geschlossenen Raumes abzufeuern. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor stehen. Hier kann man auch sehr schön wieder diese Licht- und Schattenspiele sehen, die in unseren Augen sehr viel dafür getan haben, auch dem Raum ein bisschen Tiefe zu geben, ein bisschen Atmosphäre, was gerade bei TV-Filmen oft unüblich ist. Ja, hier kann man Alexandra nochmal in ihrer ganzen Pracht sehen. Und das ist jetzt auch eine Sequenz, die war ursprünglich deutlich kürzer. Die hätte ich mir auch etwas kürzer gewünscht. Ich denke, in dieser Sequenz wird zu viel erklärt. Es ist wichtig, dass der Zuschauer weiß, wo er herkommt, wie ihre Welt funktioniert. Das hatte ich ursprünglich in so lauter kleinen Szenen verpackt. Sie gehen durch Minenschächte und sehen kalte Quellen, in denen die Frauen ihre Nahrungsmittel kühlen können, wo sie ihr Wasser herbekommen. Damit wollte ich eigentlich zeigen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Aber das war schlicht und ergreifend in dem Zeitraum, den wir hatten, nicht möglich zu drehen. Darum wurde viel dann in den Dialog verlegt. Das ist das, was man im Englischen Expository Dialogue nennt. Und das ist so eine typische Szene, wo sehr viel im Dialog zwischen zwei Personen erklärt wird. Ich mag solche Szenen eigentlich nicht, weil ich denke, es ist immer ein bisschen unbeholfen. Aber Daryl Root hat das ganz gut gelöst, indem sie sich auch wieder aufsteht, herumgeht. Dann ist nicht immer nur Schuss gegen Schuss von zwei Gesichtern. Und diese Szene ist natürlich auch sehr wichtig, um zu etablieren, dass Sumuru und ihre Gefolgsleute nicht dumm sind. Sie sind eine Frauengesellschaft, die nicht naiv ist, weil sie einer Schlangengöttin hinterherlaufen, sondern sie haben mit ihren Möglichkeiten durchaus Wissenschaft, sie haben Technik und Forschung, aber sie können natürlich nur das machen, was ihnen da an technischen Möglichkeiten auch gegeben ist. Und ich wollte halt etablieren, dass Sumuru eine sehr vernünftige und sehr interessante Frau ist, die im Gegensatz zu Taxan auch nicht religiös verblendet ist. Da wird natürlich auch ein Konflikt aufgebaut, um den es dann später noch sehr deutlich gehen wird. Ein sehr schönes Hologramm, wie ich übrigens finde, da hat wieder Framework sehr gute Arbeit geleistet. Da sieht man zum Beispiel jetzt ein 3D-Konstruktionsbild. Das ist das Raumschiff, was am Schluss noch vorkommen wird. Es war das Einfachste, das da kurz dann rein zu übernehmen, obwohl es logisch eigentlich keinen Sinn macht, dass es in Adams Hologramm zu sehen ist. Auch das war für mich wichtig zu erklären, dass man natürlich sagen muss, wenn die 1000 Jahre keinen Kontakt mehr mit diesem Planeten hatten, wie kann das sein? Wie kann man so eine Kolonie einfach vergessen? Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das denn in unserer Geschichte passiert? Wie hat es in den letzten 1000 Jahren, es hat so viele Kriege gegeben, riesige Reiche, die dann einfach nicht mehr existierten, die dann irgendwann weg von der Landkarte waren. Und das ist dann natürlich sehr leicht erklärbar, dass man sagt, ein, zwei große Kriege und die Leute haben ganz andere Sachen im Kopf, als sich Gedanken darüber zu machen, was ein längst untergegangenes Regime mal irgendwann angeleiert hat. Das war so meine Idee hinter seiner Erklärung gerade, dass er sagt, es gab einen Krieg und dann noch einen und danach brauchten wir erstmal 200 Jahre zum Aufbauen. Michael Shanks war übrigens während der ganzen Dreharbeiten, wie wir erhofft hatten, von jemandem, der jahrelang durch die Tretmühle des Fernsehens gegangen ist, extrem professionell, extrem sehr schnell, sehr gut mit seinen Texten, war absolut freundlich und wir waren zwar alle der Meinung, er hätte sich den Pinsel am Kinn abrasieren können. Andererseits haben wir dann gesagt, naja, dann sieht er wenigstens nicht ganz so sehr aus wie der Charakter, den er in Stargate gespielt hat. Was allerdings auch so ganz gut hingekommen ist, weil er ist erheblich muskulöser und dadurch, dass wir ihn sehr freizügig haben rumlaufen lassen, wirkt er deutlich heldenhafter, er wirkt deutlich physischer als bei Stargate. Und das war uns eigentlich auch sehr wichtig. Alexandra hatte natürlich die ungleich schwerere Rolle. Man macht sich das oft nicht klar, aber sie muss gerade in diesem Moment zwei schwere Aufgaben meistern. Nämlich sie muss nicht nur schauspielern, sondern sie muss auch in einer Fremdsprache für sie sprechen. Ich habe im Laufe meiner Jahre in der Branche sehr viel erlebt, dass es unheimlich viele Schauspieler gibt, die jeweils eins von beidem können. Es gibt Schauspieler, die können super Englisch und die können super schauspielern, aber niemals beides zusammen. Und Alexandra gehört zu den Schauspielerinnen, die das können, die das sehr gut können. Es gibt auch deutsche Schauspielerinnen, die sind darin perfekt. Also ich habe mal zum Beispiel Eva Habermann. Es gibt sicherlich kaum eine deutsche Schauspielerin, die so einfach umschalten kann auf Englisch und dann genauso gut schauspielt wie im Deutschen. Das ist überhaupt kein Unterschied. Ich habe mal Silvia Seidel gesehen, die Englisch gecastet wurde. Die kennt man noch aus der Serie Anna. Auch die konnte perfekt auf Englisch hin und her schalten. Das ist kaum zu merken gewesen. Aber es gibt auch andere, deren Namen ich natürlich jetzt nicht nennen kann, die in dem Augenblick, wo sie Englisch sprechen, anscheinend jegliches Schauspieltalent verlieren. Das darf man aber auch niemandem vorwerfen, denn es ist schlicht und ergreifend schwierig. In dieser Szene fällt leider ein bisschen weg oder es kommt nicht wirklich rüber, was ich aussagen wollte. Er erklärt ihr, dass es genügend Planeten gibt mit schneebedeckten Bergen und Wäldern und Ozeanen und im Skript stand drin, sie schaut ihn an, völlig verständnislos. Und das ist natürlich, weil sie auf ihrem Planeten sowas gar nicht kennt. Sie weiß nicht, was schneebedeckte Berge sind. Sie weiß nicht, was Wälder sind. Und leider haben sie dann die Regieentscheidung getroffen, dass sich Alexandra in dem Augenblick von ihm wegdreht. Darum kommt dieses Detail kommt nicht rüber, dass sie keine Ahnung hat, wovon er überhaupt spricht. So, und jetzt ist die Schlüsselfrage. Wo sind die Männer von Antares? das ist wieder ein sehr schönes Beispiel dafür, dass ja Filme achronologisch gedreht werden. Das heißt, man dreht an einem Drehort alles, was es da zu drehen gibt aus dem Film, dann am nächsten Drehort alles. Das heißt, man fängt ja nicht mit der ersten Drehbuchseite an, sagt, wir filmen jetzt Drehbuchseite 1, dann 2, dann 3. Und das ist in diesem Augenblick sehr schön deutlich, weil wir befinden uns jetzt in der Minute 35 fast schon. Und die Szene, die jetzt kommt, ist tatsächlich die erste Szene, die überhaupt gedreht wurde. Ich hatte ja schon erzählt, dass die erste Szene, die wir gesehen haben in dem Shuttle, die letzte war, die gedreht wurde. So, und das ist jetzt diese Szene, ein wunderschöner Kameraschwenk auf einem Kran. Das war die allererste Szene, die am ersten Drehtag in Südafrika gedreht wurde. Und das war eine Szene, die laut Drehbuch eigentlich unterirdisch war. Das ganze Drehbuch spielte größtenteils in unterirdischen Minen und in unterirdischen Städten. Das hat einen ganz profanen Grund, das ist noch ein Überbleibsel aus der ersten Drehbuchfassung gewesen, denn es war mal angedacht worden, den Film in Neufundland zu drehen, ob man es glaubt oder nicht. Und da man in Neufundland, das ist ein sehr prächtig bewaldeter Planet, Antares nicht hätte glaubwürdig nachmachen können, gab es die Idee, naja, dann drehen wir Neufundland im Studio und lassen das alles unter der Erde spielen. Und ich habe dann in meiner neuen Fassung, weil ich ja wusste, dass wir nach Südafrika gehen, einen großen Teil dann wieder auf überirdisch verlagert quasi. Allerdings ist immer noch so, dass diese Minen, in denen wir uns gerade hier befinden, ja, die sollten eigentlich dann doch unterirdisch sein, aber da haben sie einfach rund um Johannesburg keine praktischen Minen gefunden, wo man hätte drin drehen können, wo man das Equipment reinbekommen hätte, den Strom und so weiter. Und dann hat man gesagt, na gut, dann drehen wir in Übertageminen. Das sind zum Teil sogar Zyankali-Minen, wo wahrscheinlich auch noch relativ viele Giftstoffe im Boden waren. Die Schauspieler haben da auch wirklich gedacht, hoffen wir, dass da keine Rückstände bleiben. Und es hat aber so auch ganz gut funktioniert, weil natürlich dadurch, dass es sich an frischer Luft abspielt, der Film ein bisschen größer wirkt. Er wirkt nicht so eingeengt, er wirkt nicht so künstlich. Man merkt, die Leute befinden sich in einer realen Umgebung. Ja, und natürlich Kussszene, gar kein Thema. Das musste auch rein. Denn so ein Film, gerade weil es Fantasy-Abenteuer ist, funktioniert nicht ohne eine Liebesgeschichte. Das muss man sich klar machen. Und das sind dann auch Klischees, gegen die habe ich nichts. Die muss man bedienen und die sind auch in Ordnung. Leider ist es uns nicht mehr möglich gewesen, das sogenannte Blooper-Reel mit den ganzen versauten und verschmissenen Takes auf diese DVD zu packen. Denn da hätte man jetzt wunderbar sehen können, dass Alexandra keine ausgebildete Stuntfrau ist. Denn in dieser Szene hier hat sie leider dann mehrfach Michael Shanks wirklich einen auf die Nase geballert. Es gab dann auch tatsächlich Nasenbluten, weil sie hat einfach ihren Schlag nicht rechtzeitig genug abstoppen können. Und ihr war das immer super peinlich. Sie hat dann immer aufgekiekst und sich die Hand vors Gesicht gehalten und Michael musste mal anfangen zu lachen. Und diese Szenen sind halt auf den Blooper-Tapes drauf. Aber wir durften sie leider nicht verwenden, weil wir hätten von jedem dieser Komparsen, die ihr da im Bild seht, eine schriftliche Freigabe haben müssen, dass wir das zeigen dürfen. Und die haben wir nicht kriegen können. Es ist sehr schade, weil es gab auch noch einige andere sehr schöne Blooper, aber ich denke, auf dieser DVD ist auch ansonsten noch so viel tolles Material drauf, dass ihr sicherlich nicht Mangel leiden werdet. Ja, man ahnt schon, es wird bös enden. Taksan ist neidisch bis eifersüchtig und es wird kein gutes Ende nehmen. Diese Gänge waren zum Teil echte Minengänge, zum Teil gebaut. Bevorzugt haben wir natürlich echte genommen, schlicht und ergreifend, weil sie stabiler sind und auch authentischer aussehen. Gerade Höhlengänge in Filmen, wenn sie im Studio gedreht werden, sehen mit ihren Pappmaché-Wänden oft unglaublich getürkt aus. Auch da kann man wieder zum Beispiel auf Star Trek und Star Trek The Next Generation hinweisen. Das war nie die starke Naturumgebung nachzubauen. Man achte übrigens jetzt mal auf Casey B. Dolans Bauchmuskulatur hier. Man sieht sehr schön, wie athletisch sie ist und dass sie offensichtlich auch viel Sport betreibt. Und jetzt kommt eine Szene, die mir normalerweise gar nicht hätte gefallen dürfen, denn ich bin kein Freund von melodramatischen Sterbeszenen. Insbesondere, wenn Kinder damit belästigt werden. Und ich mag es auch nicht, wenn Leute, bevor sie sterben, aber ich meine, im wahren Leben fallen die Leute um und sind tot. Die wenigsten Leute kommen noch dazu, was zu sagen. Mir war das auch völlig klar. Aber in dem Fall war es wichtig für die Bindung zwischen Will und Duff, dass sie sich noch unterhalten können. Und ich war überrascht, es bringen beide glaubwürdig rüber. Und es gibt nicht viele, ich weiß nicht, wie alt der Junge jetzt war, ich glaube 7, 8, 9, die in dem Alter das glaubwürdig rüberbringen können. Und ich war im Endeffekt froh, diese Szene hätte sehr leicht, sehr peinlich werden können. Und meine persönliche Meinung ist, sie ist es nicht. Und damit ist bei Casey B. Dolan, zack, das Licht aus. Viele sagten uns übrigens, sie sehr Charisma Carpenter, sehr ähnlich, die in Buffy und Angel die Cordelia gespielt hat. Und ich gebe zu, eine gewisse Ähnlichkeit ist da durchaus da. So, jetzt sehen wir hier nach dem Raum, in dem Adam aufgewacht ist, und Sumurus Raum, sehen wir jetzt den dritten Raum, der in derselben Hütte gedreht worden ist, nur mit anderen Möbeln. Simona Levin hart an der Grenze zur Parodie. Also sie hat das alles mit sehr viel Saft, mit sehr viel Over-the-Top gespielt, was für eine so ja doch auch sehr zweidimensionale Bösewichtsfigur eigentlich völlig in Ordnung ist. Und man merkt auch gerade, wenn Michael Shanks mit ihr zusammenspielt, dass er dann auch deutlich ironischer wird, dass er dann deutlich mehr Augenzwinkern in die Rolle reinlegt. Man muss, glaube ich, sehr lange lernen, bevor man sich so hinlegen kann, ohne dass einem alles aus dem Dekolleté fällt. Da, glaube ich, wurde das Latex bis an seine Grenzen belastet, wenn ich das so sagen darf. Simona habt ihr vielleicht, wenn überhaupt, sie hat nicht in so vielen Filmen mitgespielt, aber am bekanntesten ist sicherlich gewesen, sie war eine der Terroristinnen in dem Jean-Claude Van Damme-Film Derailed, was so eine Art Stirb langsam in einem Zug ist, der im Jahr 2003 auf DVD rauskam. Da findet ihr also Simona auch nochmal drin. Sie ist eine ideale Action-Schauspielerin, sie ist sehr physisch, sie ist sehr stark, sie kann sehr viel Energie in ihre Performance legen. Das war für Sumuru in dem Fall war das genau die richtige Besetzung gewesen. Wieder, man sieht sehr schön die Lichtstrahlen, man kann sehen, wie versucht wird, dem Raum ein bisschen Tiefe zu verleihen. Auch hier wird wieder, wie ihr seht, sehr viel Hintergrundstory erklärt. Es ist wieder sogenannter Expository Dialogue. Das ist natürlich auch ein Problem, weil wir müssen sowohl die Backstory von Adam und Jake erklären, als auch die Backstory des gesamten Planeten. Und das bringt einfach mit sich, dass da viel erklärt werden muss. Wir haben versucht, das in so einfach wie möglich im Dialog zu halten, dass das nicht schwer nachzuvollziehen ist, was da erklärt wird. Und auch dann natürlich immer mit viel Charme und mit viel Witz dabei, mit sehr viel, auch hier wieder das Licht sehr schön gemacht. Und Simona hat auch dann sehr viel Saft reingelegt. Man sieht das jetzt zum Beispiel, man möge mir eins glauben, was sie jetzt bei Michael Shanks tut, stand nicht im Drehbuch. Aber es passt natürlich perfekt zu einer Schlangenpriesterin. Ja, und dann stand im Skript, dass es da eine uralte Konsole gibt mit einem alten Bildschirm, die völlig verstaubt ist und zugemüllt ist und so weiter und so fort. Und das entschied man sich dann nicht zu bauen. Ich habe eher das Gefühl, irgendjemand, der an der Produktion beteiligt war, wollte gerne einen großen Plasmafernseher haben. Und ich vermute, heute steht dieser große Plasmafernseher irgendwo bei jemandem, der an der Produktion beteiligt war, im Wohnzimmer. Ja, und das war übrigens natürlich jetzt keine echte Schlange, die er zertreten hat. Das war eine echte Schlange, die er runtergenommen hat vom Fernseher. Aber das da natürlich war jetzt nachgemacht. All diese Filme werden ja von den Tierschutzverbänden überwacht. Alle Filme, in denen Tiere vorkommen, und das ist natürlich jetzt, wäre natürlich nicht diskutabel gewesen, da wirklich eine Schlange zu töten. Und das hat natürlich auch absolut meine Zustimmung. Interessant war übrigens, dass Simona Levin die Schlangen toll fand. Sie war ganz begeistert von den Viechern und hat auch überhaupt keine Angst, sich später noch mit einer riesengroßen Albino-Python herumzuwälzen. Es war der Regisseur Daryl Root, der unglaubliche Panik bekam, weil er eine absolute Abneigung gegen Schlangen hat. Und es waren mit Sicherheit die schlimmsten Szenen für ihn, die es überhaupt in dem ganzen Film gab. Hier wird auch wieder sehr schön gezeigt, Taksan glaubt an Magie, Sumuru glaubt an Wissenschaft. Um diesen Kontrast geht es in dem Film auf sehr vielen Ebenen. Und Jake und Adam ist in diesem Fall clever genug, auch diese Analogie zur Magie aufrechtzuerhalten, um Taksan zu täuschen. Deswegen nennt er es Zauberwerkzeug. Er versucht gar nicht erst hier zu erklären, was damit gemeint ist. Ja, hier sehen wir nochmal, da ist die Albino-Python. Ein wirklich ekelhaftes Vieh. Ich persönlich habe nichts gegen Schlangen, aber das Vieh ist wirklich kein angenehm aussehender Zeitgenosse. Und hier kommen wir wieder zu einem Detail. Im Drehbuch stand natürlich drin, es sind Sumuru und Jake, die sich als Wachen verkleidet haben. Mir war nicht klar, als ich die Szene schrieb, dass es bedeutet, dass Jake in Frauenklamotten herumlaufen muss, weil alle Wachen Frauen sind. Wir haben uns bald ausgeschüttet vor Lachen, als wir die Bänder bekamen aus Südafrika. Und die Südafrikaner waren dann auch clever genug, ist zumindest so weit einzubauen, dass Jake es gleich erwähnt, dass er nicht gerne in Frauenklamotten rumläuft. Das war nicht im Drehbuch, weil ich beim Drehbuchschreiben gar nicht drüber nachgedacht habe. Es sind so diese Dinge, wo man denkt, warum hast du da nicht drüber nachgedacht? Aber letzten Endes ist es natürlich grandios, weil es sehr witzig ist, dass Jake jetzt Frauenklamotten trägt. Natürlich mussten die übrigens perfekt geschneidert werden, weil keine der Schauspielerinnen in diesem Film dieselbe Figur hatte wie der Schauspieler Terence Bridget. Terence Bridget ist übrigens in Südafrika ein sehr bekannter Schauspieler. Er spielt in einer sehr beliebten Seifenoper mit, hat auch diverse Preise bekommen, macht viel Theater und war sicherlich von allen anderen Schauspielern, die wir nicht als Hauptdarsteller gecastet haben, die größte Überraschung und wäre in meinen Augen auch sicherlich der, für den ich gerne nochmal was schreiben würde, eine größere Rolle, was Besseres. Terence Bridges ist einer, mit dem ich immer wieder arbeiten würde. Ja, hier sehen wir Simona Levin mit der Schlange und es war für sie kein Problem. Hier ist jetzt auch wieder ein kleines Versäumnis, wo ich Kritik auch an mich ranlassen muss. Der Junge hat gerade seine Schwester verloren, die sein einziger Bezugspunkt war. Und es wird nur sehr wenig darauf eingegangen eigentlich. Im Gegenteil, wir sehen jetzt gleich, er macht sich noch mehr Sorgen darum, wo sein Hund geblieben ist. Das Drehbuch ist natürlich durch verschiedene Phasen gegangen, durch verschiedene Fassungen auch gegangen. Und das hatte sich ein bisschen außer Kontrolle entwickelt, dieser Subplot mit der Schwester, mit Duff. Und da ist später einfach nicht mehr drauf eingegangen worden. Das ist dann einfach nicht mehr begriffen worden, dass man da hätte noch drauf eingehen müssen. Hier sehen wir, er sorgt sich um den Hund. Keiner spricht mit ihm darüber, was mit seiner Schwester ist. Ich denke, da hätte man noch was reinmachen müssen. Da hätte man 2, 3 Sätze reinmachen müssen, dass er seine Schwester vermisst und dass Jake ihm Mut zuspricht. Aber wie man im Englischen so schön sagt, win some, lose some. Dafür, was ich glaube, was uns sehr gut gelungen ist, ist, dass sich zwischen Jake und ihm jetzt so eine großer Bruder, kleine Bruder-Freundschaft aufbaut. Das hat auch gut funktioniert, weil auch Terence Bridget sehr gut mit dem Jungen auskam. Ja, und jetzt Forbidden Zone, die verbotene Zone, das ist natürlich auch ein Science-Fiction-Klischee, ein Science-Fiction-Klassiker. Ich wollte sowas unbedingt drin haben. Der Vorteil, wenn man so Sachen sagt wie Quantenreaktor oder verbotene Zone, man muss es nicht groß erklären, weil jeder hat diese Begriffe gehört und jeder weiß, was man sich ungefähr darunter vorstellen muss. Das macht es natürlich erheblich einfacher. Das war mir jetzt auch sehr wichtig zu zeigen, dass Sumuru nicht einfach begeistert mit den Astronauten ins Raumschiff springt, sondern sie ist sich ihrer Verantwortung bewusst gegenüber dem Volk und sie ist sich klar, dass diese Astronauten bisher dem Volk nur Ärger gebracht haben und es im Prinzip noch einfacher wäre, die beiden loszuwerden. Also ich wollte auch nicht so, dass alle Frauen sich sofort in alle Helden verlieben und dann, ja, oh prima, lass uns hier abhauen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, glaubwürdiger, insoweit ein Fantasy-Abenteuerfilm in Anführungsstrichen glaubwürdig sein kann natürlich nur. Ja, wir deuten jetzt hier nochmal wieder darauf hin, dass die Männer selber ein Geheimnis mit sich rumtragen. Sie haben selber eine geheime Agenda. Das war mir auch sehr wichtig, dass der Hauptplot nicht nur ist, dass die Männer die Frauen retten müssen, sondern dass die Männer dadurch, dass sie die Frauen retten, auch sich selber retten und letzten Endes die gesamte Menschheit, denn seien wir offen, wenn man schon Science-Fiction macht, dann braucht man es nicht unter der gesamten Menschheit zu machen. Warum soll es dann nur um so ein paar Pappnasen gehen? War natürlich nur ein Scherz, aber ich wollte schon immer mal, dass es in meinen Filmen um die gesamte Menschheit geht. Diese Stäbe und Stöcke und Speere, die da rumgetragen werden, die sind natürlich auch von den Produktionsdesignern gemacht worden. Die meisten davon waren aus Balsaholz und aus zum Teil sogar aus Pappe. Nur die, die dann in Kampfszenen verwendet wurden, waren dann etwas fester. Und trotzdem hat es Casey B. Dolan als Karatekämpferin geschafft, mehrere davon kaputt zu machen in ihrer großen Kampfszene, weil die einfach ihren Schlägen und Tritten nicht standhalten konnten. Das haben wir dann auch im Behind-the-Scenes-Material gehabt. Da mussten dann mehrfach die Kampfszenen unterbrochen werden, weil auf einmal wieder ein Speer in der Mitte durchging. Das sorgte dann immer für großes Gelächter. Ja, das ist jetzt eine Szene, die ist ein bisschen redundant. Das ist auch wieder passiert, weil das Drehbuch verschiedene Fassungen durchlaufen hat. Will zeigt ihnen einen Ausgang und dann heißt es auf einmal, den können sie sowieso nicht benutzen, weil sie da nicht durchkommen. Das hat ja keine wirkliche Bedeutung für den Plot, für die Handlung. Das ist auch noch quasi ein Überbleibsel aus einer anderen Fassung gewesen, wo das Sinn gemacht hätte. Und jetzt gehen sie nämlich stattdessen im Originaldrehbuch in einen Gang, der tiefer in den Berg führt, statt nach außen. Das war jetzt das, worum es eigentlich gehen sollte. Und da finden sie dann Minen, in denen unter menschenunwürdigsten Umständen die Männer dann da plackern müssen, hüfthoch in öligem Brackwasser. Und weil man halt diese Location nicht hatte, konnte man das eben so nicht drehen. Darum hat man das in Südafrika dann umgedreht und hat gesagt, dann machen wir daraus einfach so ein Gefängnis, wo ein paar Männer gefangen gehalten werden. Das sieht natürlich jetzt nicht annähernd so spektakulär aus. Dann bin ich aber hingegangen und habe gesagt, na gut, wenn ihr da ein Gefängnis draus macht, dann können wir da noch eine emotionale Verbindung zu den Hauptdarstellern schaffen, indem wir später reinschreiben, dass Jake selber mal unschuldig im Knast gewesen ist und deswegen so eine extreme Abneigung dagegen hat, dass man Menschen so wie Vieh im Knast behandelt. Und es zeigt auch stärker, warum er jetzt so aggressiv reagiert, wie er es in dieser Szene tut. Das empfand man dann in Südafrika als ein bisschen zu übertrieben und hat den Dialog dann nachher noch geändert. Die Szene kommt dann später, ich werde auch darauf noch hinweisen.